Ein neues Handy. Es war auch Zeit. Jetzt endlich mal. Wir besorgen uns aber nur immer das beste Modell von Samsung. Also immer das Topmodell, die S-Klasse. Also jetzt nicht immer das aktuellste, aber so die vorherige oder die vorvorherige Version, die sind auch noch gut. Ne? Alles andere wäre zu teuer. Ah, ja, da habe ich schon lange drauf gewartet. Makroplastik? Ich habe noch nichts gegessen heute. Ist gut, will jemand probieren? Ja, komm her.
Ich nehme zwei.
Klar. Noch jemand? Ja, komm her. Greif rein, scheint ja sonst keiner zu kommen.
Ich nehme ein paar mit meinen Freunden.
Genau.
Danke.
Ein bisschen was für die Unterhaltung zwischendurch, ne? Aber wir werden keinen Kinofilm zeigen jetzt. Ist es aus Mais? Keine Sorge. Kein Makroplastik. Also ehrlich gesagt, kaufen wir immer deswegen das Topmodell, auch wenn es schon ein paar Jahre älter ist, weil das hält dann länger durch. Da laufen dann auch die Apps in 3-4 Jahren noch drauf. Und dann können wir das immer weitergeben an unsere Kinder und so. Aber es gibt ja Leute, die wünschen sich eher so das wirklich das neueste, das aktuellste Handy, das... Ist jemand von euch darunter, der sich das wünscht? Ich guck mal so in diese Richtung. Yay, das neue iPhone 35. Keine Ahnung, wo die gerade sind. Oder sowas. Tja. Aber ganz ehrlich, brauchen wir das überhaupt? Brauche ich das überhaupt? Könnte ich nicht darauf auch verzichten und sagen, komm, das ist doch egal, weg damit. Wusstet ihr, dass wir gerade in der Fastenzeit sind? Ja. Ich wusste es auch, aber ich bin mal ganz ehrlich, ich habe noch nie so richtig das Konzept dahinter verstanden, außer, dass ich damit angeben könnte, wie sehr ich das durchziehe. Aber kann mir irgendjemand erklären, was eigentlich der Gedanke dahinter ist? Das ist jetzt eine ehrliche Frage. Verzicht lernen. Dankbar werden. Zeit gewinnen. Abnehmen. Okay. Aufs Wesentliche konzentrieren. Im Idealfall eine Gebetshaltung? Eine Gebetshaltung. Erlernen wahrscheinlich, ne? Wie bitte? Vor Gott hat es eine Bedeutung. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Wow, jetzt kommen die ganzen Kracher hier. Okay, Zeitgewinn finde ich besonders spannend. Habe ich mir auch überlegt. Allerdings habe ich mir gedacht, ich will jetzt nicht bis Ostern warten und habe meine Social-Media-Profile gelöscht, außer jetzt WhatsApp, worüber ich einfach kommunizieren muss. Aber das nervt so. Wenn ihr 3 Kinder habt, wisst ihr, in wie vielen WhatsApp-Gruppen ich da drin bin? Und dann noch der Verein, allein der Verein hat, also Kostümführer hat 2 Gruppen. Und dann dieses noch und jenes noch. Ich habe die alle jetzt auf stumm geschaltet, schon vor 2 Monaten oder so. So angenehm. Irgendwann nimmt man das Handy zur Hand und dann, oh, sieh mal, 20 Nachrichten. Ja, kann ich sie alle auf einmal lesen und dann habe ich wieder Ruhe. Vielleicht ist das sowas wie Zeitgewinn. Vielleicht ermöglicht mir das eine Gebetshaltung, wo ich nicht immer gestört werde von Bing oder sonst irgendwas. Jetzt mal ehrlich, neues Handy, brauche ich das überhaupt? Was gibt es für Dinge, die ich eigentlich, also die ich habe, aber eigentlich nicht brauche? Na, ihr sollt euch jetzt nicht Gedanken machen über was ich nicht brauche, sondern vielleicht kommen euch ja selber Dinge, die, wo ihr denkt, so, oh, ja, also das ist schön und das ist toll, aber jetzt wirklich brauchen tue ich es nicht. Zu viel Kleidung, ne? Oder Schuhe oder Friseur, Maniküre, Wellness, Lifting, Botox, Schmuck. Brauche ich alles nicht. Okay, der Schmuck, der ist schon ganz hilfreich. Leckeres Essen, Trinken, Freizeitvergnügen, Urlaubsreise, ins Theater gehen, ins Kino gehen, ins Konzert gehen, zu Kostümführungen gehen. Das ist alles schön, aber brauche ich das wirklich? Ist das wirklich etwas, was mein Leben nachhaltig und nachdrücklich zum Besseren verändert? Oder halt das neue Handy, der neue Fernseher, Computer, Spielekonsole, Kamera, neue Games, das oder dieses Streaming-Abo. Da läuft nämlich genau diese Serie, die muss ich unbedingt gucken. Muss ich wirklich? Oder will ich nur? Schön wäre es, aber muss es sein? Jetzt mal ehrlich, muss es sein? Also frag dich selber, ja? Muss das unbedingt sein? Was ist mit auf Partys gehen, feiern gehen, Unternehmungen machen mit Freunden, Begegnungen und so weiter? Muss davon alles sein? Oder gibt es da auch Möglichkeiten zu sagen, es ist schön, aber es muss nicht sein? Ganz ehrlich, wir sind soziale Lebewesen, wir brauchen das. Wir müssen also irgendwo Kontakt und so weiter haben, aber muss es immer genau in dieser Form sein? Muss es genau so sein, wie das bei mir der Fall ist? Muss es sein? So wie ich das haben will oder auch in der Gemeinde. Muss jetzt diese Veranstaltung sein? Muss ich unbedingt dabei sein? Weil man muss mich ja sehen. Ne? Oh, jetzt mal Gebetswochenende, Mist, und ich war nicht da. Die Leute denken jetzt, ich bete nicht. Oder es interessiert mich nicht oder was auch immer. Dabei konnte ich ja gar nicht. Ich hatte keine Zeit, weil ich was Wichtigeres zu tun hatte, was Besseres. War das wichtiger? Jetzt mal ehrlich. Ja, und auch beim Essen, da hat Jesus ein ähnliches Erlebnis gehabt. Ich lese das einfach mal vor. Alles gut? Ich höre mich leiser. Ist das okay? Müssen wir auf Plan B umschwenken oder geht's? Okay, gut. Noch nicht, gut. Ja, ihr müsst mir sagen, wenn ich ein anderes Mikro nehmen soll oder Stadtführer-Lautstärke, ja? Das geht dann schon. Also, Matthäus Kapitel 4, ab Vers 1. Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht würde. Und da er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Das kann ich verstehen. Und der Versucher trat herzu und sprach zu ihm, bist du Gottes Sohn, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Oder Pizza oder was auch immer. Er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Schon wieder so ein frommer Spruch. Ja, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, was aus dem Munde Gottes geht. Ja, die Bibel kann ich jetzt aber nicht unbedingt essen, so wie das hier. Ne? Also... Es sei denn, sie ist auf Oblaten gedruckt. Aber vielleicht ist was ganz anderes damit gemeint. Denke ich schon, wenn das so eine wichtige Situation ist. Jesus hat 40 Tage gefastet. 40 Tage. Da kann euch ein Mediziner bestimmt sagen, dass das die äußerste Grenze ist von dem, was ein menschlicher Körper aushält. Und in der Situation sagt er, ach, es gibt Wichtigeres. Es gibt Wichtigeres. Ist das nicht krass? Was könnte denn wichtiger sein? Was könnte wichtiger sein, als am Leben zu bleiben und Nahrung zu haben? Das ist natürlich wichtig. Wir müssen doch überleben. Aber vielleicht tun wir ja genau das, dass wir nur überleben. Wo ist denn der Rest? Überlebst du nur? Und all das, was du tust, was du in dich und in dein Leben und in deinen Terminkalender reinstopfst und in deinen Briefkasten, ist das Leben und Lebensqualität wirklich für dich tief in dir drin? Es gibt einen Wissenschaftler, der hat vor ein paar hundert Jahren gelebt, dem wird ein Zitat nachgesagt. Ob er es so gesagt hat, ist die Frage. Und zwar hat der mal sowas ähnliches gesagt haben wie, jeder Mensch trägt in sich so ein gottförmiges Vakuum. So etwas, was das Loch, was in mir ist, tief in mir drin, was ich in mir spüre, ausfüllen kann, und zwar perfekt. Ein Puzzleteil, was vollständig passt, was genau dieses Vakuum, diese Leere, die ich manchmal in mir spüre, ausfüllen kann. Wo ich vielleicht manchmal dabei bin und sage, ja, ich brauche noch dieses und ich brauche noch jenes. Und wenn ich erst das habe, dann bin ich glücklich. Und jenes und solches. Also jetzt mal ehrlich, was brauchst du wirklich? Und was brauchst du eigentlich nicht, worauf könntest du verzichten? Und was brauchst du wirklich, worauf du nicht verzichten kannst? Hast du dich schon mal über eine Sache richtig gefreut? So richtig, ja, großartig. Darauf erst gefreut, Vorfreude, und dann war es plötzlich Realität, es war da. Einnicken, also nicht, dass jemand einnickt, sondern er stimmt zu. Ja, ganz deutlich unterscheidbar vom Einnicken. Ein Nicken. Ja, also diese Freude, kennst du das? So, ja, ganz gibberig. Juhu, es ist endlich da. Ja? Nee, jetzt mal ehrlich, bitte. Ja, natürlich. Das hatte doch hoffentlich schon jeder von euch. Das muss ja auch nicht sein, etwas, sondern ein Ereignis. So, und wie war das dann nach 5 Minuten? 5 Minuten später war die Freude wahrscheinlich noch groß, ne? Eine Stunde später, am nächsten Morgen, eine Woche später, ein Monat, ein Jahr. Erinnert ihr euch daran? Wie war es denn dann? Yay, immer noch. Juhu, das neue, ein Jahr alte Handy. Nicht mehr so ganz die Euphorie und Begeisterung, oder? Das war mittlerweile normal geworden, unterstelle ich jetzt mal. Also ich kenne es zumindest aus meinem Leben. Irgendwann wird es halt normal. Juhu. Und dann kommen andere Sachen, die man dann auch noch haben will. Ja, so ist das, ne? Also ehrlich, was hält dich denn glücklich? Also was ist nicht nur in dem Augenblick super und freudig und toll, sondern was bleibt, was hält dich glücklich? Was kann dieses Loch in dir nicht nur kurzfristig stopfen? Es gibt sicherlich Sachen und Ereignisse, die sind länger anhaltend. Die sind nicht nur so kurzkettige Kohlenhydrate, sondern eher so Vollkorn, so richtig heftig. Das hält eine längere Zeit satt. Ne? Also ich habe manchmal nicht so die Ahnung gehabt in meinem Leben, was das eigentlich war. Ich wusste oder ich glaubte, weil ich Christ war, dass es irgendwas Frommes sein muss. Es hat irgendwas ganz grob mit Gott zu tun. Und für Christen ist ja sowas immer, eine fromme Antwort ist eine passende Antwort. Ja. Und dann hieß es natürlich immer, ein Wort, was besonders passend ist für Christen. Und dieses Wort mit 5 Buchstaben, das kennt ihr alle bestimmt. Und das heißt Jesus. Jesus ist die Antwort, ne? Gibt es auch Lieder von? Jesus is the answer. Ja, genau. Richtig. Und da kommt gleich Zustimmung und alle sagen, jawohl. Aber ich habe es irgendwie nicht so empfunden. Ich bin jetzt auch nicht so der gefühlsbetonte Mensch. Ich bin eher so ein Kopfmensch. Aber ich wollte das auch haben. Ich wollte das auch wollen können. Das war für mich halt normal. Man geht in den Gottesdienst und man ist halt da und man redet fromm daher. Also ich habe fromm daher geredet. Aber irgendwie, da war trotzdem nicht so. Ich habe dann so etwas entwickelt, was ich eine Art Sehnsucht nach der Sehnsucht genannt habe für mich. Ich wollte auch mich so nach Jesus sehnen können, wie ich das von anderen gehört habe und gesehen habe manchmal. Kennst du das, wenn du noch nicht so genau weißt, was, aber du weißt, dir fehlt irgendwas? Irgendwas ist da. Dieses Puzzleteil passt noch nicht richtig, das gehört eigentlich an eine andere Ecke. Das ist nicht das. Oder das stopft nicht das Loch in deinem Herzen. Und dieses und jenes nicht. Und die nächste Party, die war toll, aber jetzt ist sie vorbei und jetzt muss ich den Kater streicheln am nächsten Morgen. Also, kennst du das, wenn du Hunger hast, aber du weißt nicht, wonach? Also hast du Hunger auf den Hunger, den eigentlichen Hunger. Du willst nicht ständig nur einfach irgendwas weglassen, etwas, was irgendwie in deinem Leben stört oder so. Du willst dich nicht vollstopfen, sondern du willst das austauschen gegen etwas, was passt. Ein gottförmiges, ein jesusförmiges Vakuum. Ja, und ihr denkt jetzt natürlich alle, ja jetzt, was redet der eigentlich noch? Er hat doch jetzt schon gesagt, Jesus ist die Antwort, ne? Jetzt könnten wir eigentlich hier Schluss machen. Aber ich habe den Eindruck, dass ich noch nicht fertig bin. Nicht nur mit der Predigt, sondern ich bin auch noch nicht fertig mit dieser Sehnsucht. Ich fange gerade erst richtig an zu begreifen, was das eigentlich bedeutet. Jesus gibt dir das, was du wirklich brauchst. Jesus gibt dir genau das, worauf du nicht verzichten kannst. Und wenn du irgendwo eine Ahnung hast, dass das mit Jesus richtig ist, dann gibt er dir das, worauf du nicht verzichten willst, auch wenn du nicht genau weißt, was das genau ist und wie das genau geht. Ich werde jetzt eine Reihe von Bibeltexten mit euch lesen. Darunter wird auch der Predigttext sein. Ich werde euch verraten, welcher es ist. Und ich werde euch natürlich auch noch verraten, was eigentlich satt und sitt bedeutet. Falls ihr das noch nicht wisst, so wie es Birgit ergangen war. Als erstes möchte ich gerne den Text mit euch lesen aus Johannes 4. Ich lese ab Vers 7. Da kam eine Samariterin aus der nahegelegenen Stadt zum Brunnen, um Wasser zu holen. Jesus bat sie, gib mir was zu trinken. Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um etwas zu essen einzukaufen. Die Frau war überrascht, denn normalerweise wollten die Juden nichts mit den Samaritern zu tun haben. Sie sagte, du bist doch ein Jude, wieso bittest du mich um Wasser? Schließlich bin ich eine samaritische Frau. Jesus antwortete ihr, wenn du wüsstest, was Gott dir geben will und wer dich hier um Wasser bittet, dann würdest du mich um das Wasser bitten, das du wirklich zum Leben brauchst. Und ich würde es dir geben. Aber Herr, meinte da die Frau, du hast doch gar nichts, womit du Wasser schöpfen kannst. Und der Brunnen ist tief. Wo willst du denn das Wasser für mich hernehmen? Kannst du etwa mehr als Jakob, unser Stammvater, der diesen Brunnen gegraben hat? Er selbst, seine Söhne und sein Vieh haben schon daraus getrunken. Jesus erwiderte, wer dieses Wasser trinkt, der wird bald wieder durstig sein. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird nie wieder Durst bekommen. Dieses Wasser wird in ihm zu einer nie versiegenden Quelle, die ewiges Leben schenkt. Dann gib mir von diesem Wasser her, bat die Frau, damit ich nie mehr durstig bin und nicht immer wieder hierher kommen und Wasser holen muss. Ich glaube, da hat sie was nicht so richtig verstanden. Das war wohl nicht das, was Jesus meinte, dass sie nicht mehr dahin kommen muss, weil ich habe mir auch extra noch was zu trinken mitgebracht. Ihr habt ja keine Ahnung, wie trocken dieses Zeug da ist. Ne? Also. Mein Arzt hat gesagt, 1,5 bis 3 Liter pro Tag. Was? Nein, das ist Tee, ungesüßt. Nicht Coca-Cola. Nein, vernünftige Sachen. Ne? Also. Nicht jetzt Kaffee oder so. Ja, Kaffee zählt leider nicht zum Trinken dazu, weil es den Körper wohl mehr Wasser kosten soll. Aber so viel Ahnung habe ich da jetzt nicht davon, habe ich nur mal gehört. Interessiert mich aber ehrlich gesagt auch nicht, weil ich trinke sowieso keinen Kaffee. Solltet ihr wissen, falls ihr mich mal zum Kaffeetrinken einladen wollt. Also. Sie denkt natürlich, ja, ich muss dann gar nicht mehr hierher kommen. Wie praktisch. Ja? Das ist ja wie eine Wasserleitung zu Hause, die wir ja heutzutage tatsächlich haben, mit dem besten Wasser, was man in Deutschland kriegen kann, aus dem Hahn. Aber sie hat nicht ganz begriffen, was Jesus meinte. Hast du es begriffen, was er meint? Einmal und nie wieder trinken müssen? Ja? Warum seid ihr eigentlich hier? Viele von euch habe ich hier schon gesehen. Ihr habt doch schon getrunken. Warum kommt denn ihr wieder? Nie wieder Durst haben? Habt ihr etwa noch Durst? Dürstet es euch noch? Habt ihr immer noch nicht dieses Puzzleteil da gefunden? Ist es immer noch nicht da bei euch drin, tief drin? Lukas Kapitel 10. Ab Vers 38. Als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er in ein Dorf, wo er bei einer Frau aufgenommen wurde, die hieß Martha. Maria, ihre Schwester, setzte sich zu den Füßen von Jesus hin und hörte ihm aufmerksam zu. Martha aber war unentwegt mit der Bewirtung ihrer Gäste beschäftigt. Schließlich kam sie zu Jesus und fragte, Herr, siehst du nicht, dass meine Schwester mir die ganze Arbeit überlässt? Sag ihr doch, dass sie mir helfen soll. Doch der Herr antwortete ihr, Martha, Martha, du bist um so vieles besorgt und machst dir so viel Mühe. Nur eines aber ist wirklich wichtig und gut. Maria hat sich für dieses eine entschieden. Und das kann ihr niemand mehr nehmen. Was hat sie gemacht? Sie hat Jesus zugehört. Sie hat auf die Worte, die Jesus gesprochen hat, gehört. So wie Jesus es auch schon dem Teufel um die Ohren gehauen hatte, als er versucht wurde in der Wüste, das Brot allein und dass jetzt Martha da die ganze Zeit in der Küche rumhockt und für alle Essen macht und so, das ist nett, aber es ist nicht das Entscheidende, sondern das Wort Gottes. Das, was aus Jesus Mund kommt, aus Jesu Mund, das ist wirklich, wirklich wichtig und das ist entscheidend. Und es sind eben nicht einfach nur leere Worte. Das ist etwas, was in dein Herz reinpassen kann. Worte von Jesus Christus. Und selbst der Teufel hat es nicht begriffen. Obwohl die mal in einer Wohngemeinschaft zusammengelebt haben im Himmel. Ne? Aber er hat es nicht begriffen. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Also die Worte von Jesus. Aber ich liebe diese Symbolik, die in der Bibel drin steckt. Da geht das mit dem Wort noch viel weiter. Und Johannes schreibt darüber ganz am Anfang, in Vers 14, im ersten Kapitel seines Evangeliums. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Das war jetzt Luther-Übersetzung, deswegen ein bisschen gestelzt. Aber es geht darum, das Wort ist in Person gekommen. Und es wurde später Jesus genannt. Also wieder das Wort Jesus, wo ihr alle richtig geantwortet habt. Natürlich, das ist das von Bedeutung, das ist das, was da reinpasst. Es sind Worte von Gott und es ist Gott selbst, der diese Worte ist und der diese Worte sind und die diese Worte sind. Ja, vielleicht ein bisschen seltsam, aber Gott ist eben so viel mehr als einfach nur etwas, was man ganz genau definieren kann. Hier ist es. Einmal und für immer. Und genau deswegen sitzt ihr noch hier. Und sagt nicht, ja, wir sind jetzt einmal hingegangen, haben uns das Wasser des Lebens abgeholt und jetzt haben wir keinen Durst mehr. Weil es gibt noch so viel mehr zu entdecken. Es sind nicht nur die Worte, die Jesus gesprochen hat, er selbst ist das Wort. Und nicht nur das Wort, und das hat er auch deutlich gesagt. Und jetzt kommt der Predigttext aus Johannes Kapitel 6. Johannes 6, 25. Als sie Jesus auf der anderen Seite des Sees gefunden hatten, fragten sie ihn: Rabbi, wann bist du denn hierher gekommen? Jesus antwortete ihnen: Ich weiß, weshalb ihr mich sucht, doch nur, weil ihr von mir Brot bekommen habt und satt geworden seid. Das war gerade die Speisung der 5000. Nicht um das vergängliche Brot, das ihr zum täglichen Leben braucht. Setzt alles dafür ein, die Nahrung zu bekommen, die bis ins ewige Leben reicht. Diese wird der Menschensohn euch geben. Denn Gott, der Vater, hat ihn als seinen Gesandten bestätigt und ihm die Macht dazu verliehen. Da fragten sie ihn: Was sollen wir tun, um Gottes Willen zu erfüllen? Er erwiderte: Nur eins erwartet Gott von euch, ihr sollt an den glauben, den er gesandt hat. Klammer auf, an mich, sagte Jesus dann vielleicht. Da fragten sie ihn: Was sollen wir tun, um Gottes Willen? Achso, das hatten wir schon, ja. Wenn wir an dich glauben sollen, sie hatten es also begriffen, wandten sie ein, dann musst du uns schon beweisen, dass du im Auftrag Gottes handelst. Kannst du nicht ein Wunder tun, vielleicht so eins wie damals, als unsere Vorfahren in der Wüste jeden Tag Manna aßen? Es heißt doch in der Heiligen Schrift, er gab ihnen Brot vom Himmel. Jesus entgegnete: Ich versichere euch, nicht Mose gab euch das Brot vom Himmel, das wahre Brot vom Himmel gibt euch jetzt mein Vater. Und nur dieses Brot, das vom Himmel herabkommt, schenkt den Menschen das Leben. Herr, gib uns jeden Tag dieses Brot, baten sie ihn. Ich bin das Brot des Lebens. Johannes 6, Vers 35. Ich bin das Brot des Lebens, sagte Jesus zu ihnen. Wer zu mir kommt, wird niemals wieder hungrig sein. Er wird satt sein. Und wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Er wird sitt sein. Das war mal vor knapp 30 Jahren so eine Marketing-Sache von einem Eisteehersteller, der hat gefragt: Es gibt doch gar kein Wort für nicht mehr durstig sein. Und dann hat tatsächlich, weltweit gab es so eine Umfrage, 100.000 Menschen haben mitgemacht und ein junger Kerl aus Norddeutschland hat dann gesagt: Sitt, das könnte das Wort sein, und hat gewonnen. Aber es hat sich wohl nicht durchgesetzt, wenn ihr es nicht kennt. Wer zu mir kommt, wird niemals wieder hungrig sein, und wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Doch ich habe euch ja schon einmal gesagt, ihr glaubt nicht an mich, obwohl ihr mich mit eigenen Augen gesehen habt. Alle Menschen, die mir der Vater gibt, werden zu mir kommen, und keinen von ihnen werde ich je abweisen. Denn ich bin nicht vom Himmel herabgekommen, um zu tun, was ich will, sondern um den Willen des Vaters zu erfüllen, der mich gesandt hat. Und das ist sein Wille. Kein einziger von denen, die er mir anvertraut hat, soll verloren gehen. Ich werde sie alle am letzten Tag vom Tod auferwecken. Da haben wir wieder das ewige Leben. Das, was zum ewigen Leben dient. Aber es ist nicht nur das ewige Leben, aber dazu später mehr. Denn nach dem Willen meines Vaters hat jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, das ewige Leben. Ich werde ihn am letzten Tag zum Leben erwecken. Weil Jesus behauptet hatte, ich bin das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist, riefen die Juden empört, was? Das ist doch Jesus, Josefs Sohn. Wir kennen schließlich seinen Vater und seine Mutter. Wie kann er da behaupten, ich bin vom Himmel gekommen? Jesus antwortete auf ihre Vorwürfe, warum empört ihr euch so? Keiner kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zu mir bringt. Und alle diese Menschen, die er mir gibt, werde ich am letzten Tag vom Tod auferwecken. Bei den Propheten heißt es, alle werden von Gott lernen. Wer also auf den Vater hört und von ihm lernt, der kommt zu mir. Das bedeutet aber nicht, dass jemals ein Mensch den Vater gesehen hat. Nur einer hat ihn wirklich gesehen. Der eine, der von Gott gekommen ist. Ich sage euch die Wahrheit, wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben. Ich selbst bin das Brot, das euch dieses Leben gibt. Eure Vorfahren haben in der Wüste das Manna gegessen und sind doch alle gestorben. Aber hier ist das wahre Brot, das vom Himmel herabkommt. Wer davon isst, wird nicht sterben. Ich selbst bin dieses Brot, das von Gott gekommen ist und euch das Leben gibt. Wer von diesem Brot isst, wird ewig leben. Dieses Brot ist mein Leib, den ich hingeben werde, damit die Menschen leben können. Nach diesen Worten kam es unter den Juden zu einer heftigen Auseinandersetzung. Will dieser Mensch uns etwa seinen Leib zu essen geben, fragten sie. Darauf erwiderte Jesus, ja, ich versichere euch, wenn ihr den Leib des Menschensohns nicht esst und sein Blut nicht trinkt, habt ihr das Leben nicht in euch. Nur wer meinen Leib isst und mein Blut trinkt, der hat das ewige Leben und ihn werde ich am letzten Tag auferwecken. Denn mein Leib ist die wahre Nahrung und mein Blut das lebensspendende, der lebensspendende Trank. Wer meinen Leib isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm. Ich lebe durch die Kraft Gottes, des lebendigen Vaters, der mich gesandt hat. Ebenso wird jeder, der meinen Leib isst, durch mich leben. Nun wisst ihr, was ich mit dem Brot meine, das vom Himmel zu euch herabgekommen ist. Eure Vorfahren haben zwar auch in der Wüste Brot vom Himmel gegessen, aber sie sind trotzdem gestorben. Doch wer dieses Brot isst, wird für immer leben. Der wird für immer leben. Und er sagt es schon wieder. Wer das isst, wird ewig leben. Tja, habt ihr es jetzt alle noch nicht gegessen, oder? Und wie, das ist doch komisch. Ja, was ist denn jetzt? Sein Leib essen oder was? Und ihr könntet ja jetzt sagen, ja, ich bin doch Christ geworden. Ich habe mich taufen lassen. Also wenn ihr das schon hinter euch habt. Ne? Ich gehe jede Woche zum Gottesdienst oder vielleicht, also zumindest gehe ich zum Gottesdienst. Und ich mache dieses und jenes und ich war jetzt auch beim Gebetswochenende dabei oder sonst irgendwas. Oder ich könnte auch sagen, ich predige doch sogar hier vorne. Also, warum machen wir das denn alles jetzt noch? Reicht nicht einmal? Eine einmalige Sache? Tja, was denn nun? Psst, Ruhe. Ich habe immer noch Hunger. Aber ich bin auch damit noch nicht fertig. Es ist doch dann wohl vielleicht etwas Regelmäßiges. Er hat ja was gesagt von dem in mir. Der bleibt in mir und ich bleibe in ihm. An anderer Stelle in Johannes 15, nämlich Vers 7, sagt Jesus, wenn ihr aber fest mit mir verbunden bleibt und euch meine Worte zu Herzen nehmt, dürft ihr von Gott erbitten, was ihr wollt, und ihr werdet es erhalten. Tja, wie ist das mit dem Handy? Bin ich fest mit Gott verbunden, sodass ich um das Handy bitten kann und es plötzlich im Briefkasten liegt? Oder was auch immer? Warum darf ich dann bitten, wenn ich fest mit ihm verbunden bin? Warum darf ich dann bitten und bekomme es? Wenn ich fest mit Sabrina, meiner Frau, verbunden bin, dann weiß ich vorher schon, was sie braucht. Dann weiß ich vorher schon, was sie wünscht und kann es ihr geben oder mich darum kümmern. Ja? Vielleicht kennt ihr das ja, dann kann ich schon Gesundheit sagen, bevor sie überhaupt nur genießt hat, weil ich die Anzeichen kenne. Ja? Gleich geht's los. Sowas. Wenn ich fest mit Jesus verbunden bin, dann bin ich fest mit Gott verbunden, weil er sagt, der Vater und ich sind eins. Gott und ich sind eins. Wenn ich fest verbunden bin, dann kenne ich Gottes Herz und Gottes Wille. Und dann weiß ich, was er sich wünscht und was er für richtig und gut hält und werde mir nicht so einen Quatsch hier wünschen und sagen, je, das ist das, was ich brauche, weil ich weiß, ich brauche es nicht. Ja, sehr praktisch, um Gottesdienste zu organisieren und Ähnliches. Aber brauchen tue ich es nicht. Und deswegen kann ich um alles bitten, was ich will, weil dann, wenn ich mit Jesus eins bin, er in mir, ich in ihm, dann ist auch mein Wille eins mit ihm. Und dann passt das. Also geht es nicht um ein einmaliges So, und jetzt habe ich davon getrunken und ich habe davon gegessen und jetzt brauche ich nichts mehr. Sondern es geht um etwas Regelmäßiges, etwas Dauerhaftes. Es geht darum, in Christus zu bleiben, mit ihm verbunden zu bleiben. Und nicht nur das, sondern es geht um ein immer mehr. Genauso wie untereinander. In Apostelgeschichte 2, Vers 42 steht, die Gemeinde blieb aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen, also gemeinsam Abendmahl feiern und sich an genau das erinnern und aber auch gemeinsam essen, und im Gebet blieben sie beständig zusammen. Und dann geht es dabei, bei dieser Regelmäßigkeit darum, immer mehr, immer tiefer, immer häufiger, immer weiter, in immer mehr Situationen eng verbunden zu sein mit Jesus. Und dann wirst du auch immer häufiger und immer länger, immer andauernder, immer vollkorniger Folgendes sein. Wirklich tief innen drin satt und sitt zu sein. Amen. Und wir werden jetzt unsere Lobpreiszeit haben. Zeit dafür, Gott anzubeten und darauf zu antworten. Diese Verbindung wieder neu herzustellen oder ganz neu herzustellen. Vielleicht zum ersten Mal zu sagen, ich möchte gerne hier verbunden sein. Ich möchte gerne tiefer in diese Beziehung einsteigen.